Waldröschen oder Die Recherjagd rund um die Erde. Großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft. Von Kapitän Ramón Díaz de la Escosura. Erstes Kapitel. Der Kampf um die Liebe. Folge 2. An einer sehr frühen Stunde des nächsten Morgens verließ Contessa Rosa de Rotriganda ihre Gemächer, um einige Zeit im Parke zu lustwandeln. Sie trug weder die beengende Pariser Kleidung noch irgendeine spanische Nationaltracht. Die Gewandung, welche ihren schönen Körper umgab, war das Produkt einer sehr glücklichen Fantasieeingebung, eine sinnreiche Verschmelzung des duftig maurischen mit dem gediegen nordischen. Unter weiten, goldgestickten, weißseidenen Pantalons stak ein kinderhaftes, zart gebildetes Füßchen in einem glänzenden Brokatschuh, dessen Länge keinesfalls über die berühmte und von den Frauen so heiß ersehnte Nummer 0 hinauskam. Über diese Pantalons war ein faltiges, rotseidenes Röckchen geschürzt, dessen nach unten ausgeschnittener Vorderteil den Schritt freigab und den herrlichen Gliederbau doch nur mehr erahnen als erblicken ließ. Dieses Röckchen wurde um die schlanke Taille von einem in Gold und Perlen reich verzierten Gürtel zusammengehalten, welcher die Weichheit, Fülle und schöne Rundung der Hüften trefflich hervorhob. Darüber schimmerte ein kurzes Jäckchen von der Farbe, welchen den duftenden Rosen von Shiraz abgelauscht zu sein scheint, und als Obergewand fiel an den Schultern ein oleanderblütenfarbiger Manteau, welcher am Boden eine wallende Schleppe bildete und aus jenem schleierartigen kostbaren Samt gearbeitet war, welcher nur von den zarten Fingern der Frauen von Derbitschan gewebt werden kann und zu dessen Anfertigung für eine solche Arbeiterin für eine einzelne Elle ein Vierteljahr gebraucht. Dieser köstliche Manteau ließ die vollen, herrlichen Arme frei, deren Schnee durch den Perlmutterglanz der weiten Schorabackschleierärmel entzückend hindurchschimmerte. Und auf dem Kopfe trug sie ein dunkles polnisches Barett, mit Kolibri- und Paradiesvogelfedern ausgeputzt, unter welchem das dichte, rabenschwarze Haar in zwei langen, schweren Flechten fast bis über die Kniegegend herniedersanken. Ein einziger, aber desto kostbarerer Brillantring schmückte ihr zartes und doch so volles Kinderhändchen. Die Züge dieses unvergleichlich schönen Wesens waren weder mit dem Pinsel noch mit Worten zu beschreiben. In ihnen sprach sich die unentweihte Unschuld des Kindes ebenso wie das ungestillte Sehnen der reifen Jungfrau aus. In ihnen vereinigte sich die reine Unberührtheit einer raffaelschen Madonna mit der verheißungsvollen Glut eines Frauenkopfes von Correggio. Und wer in die großen, von dunklen Wimpern beschatteten Augen blickte, welche in einem vollen, tiefen Blau erglänzten, der musste aus dem frappanten Kontraste dieses Blaus mit dem Rabenschwärze des Haares ahnen, dass diese hinreißende Schönheit aus einer innigen Vermählung des maurischen Blutes mit dem westgotischen entstanden sei. Sternau hatte nicht schlafen können. Die Begegnung mit dem heißgeliebten Mädchen hatte sein tiefstes Inneres so aufgeregt, dass an eine Ruhe nicht zu denken war. Zwar kehrte er nach seinem Abschied von der Geliebten in seine Wohnung zurück, aber er wanderte während der ganzen Nacht ruhelos in dem kleinen Stübchen auf und ab, aber als er nach Anbruch des Tages bemerkte, dass der Nachbar bereits munter sei, ging er zu diesem hinüber, um sich sein Maultier satteln zu lassen. Er bestieg dasselbe und unternahm einen Morgenritt ohne Richtung und Ziel, nur um seinen Gedanken und Gefühlen Raum geben zu können. Endlich sah er Manresa vor sich und er bog in die nach Rotriganda führende Straße ein, welche er gestern gekommen war. Dort stand eine Venta, ein einsames Wirtshäuschen, vor welchem ein gesatteltes Pferd angebunden war. Ein Zeichen, dass sich schon ein Gast im Inneren befinde. Auch Sternau stieg ab. Er hatte seit gestern Abend nichts zu sich genommen und wollte versuchen, ob er eine Tasse Kaffee erhalten könne. Er trat ein und sah einen nicht sehr fein gekleideten Herrn, vor dem ein chirurgisches Besteck lag, am Tische sitzen. Es war, ohne dass Sternau es ahnte, der Manresaer Arzt, welcher bei der Operation des Grafen assistieren sollte. Der Wirt, welcher neben ihm saß, setzte, als er der Bestellung Sternaus Gehör gegeben hatte, das durch den letzteren unterbrochene Gespräch fort. »Also dem Grafen gilt Ihr Besuch, Senior Doktor?« »Wie ich bereits sagte,« antwortete dieser. »Wird es heute endlich zum Schnitte kommen?« »Sicher. Wann?« »Schon um 8 Uhr.« »Aber die Contessa wird es wieder nicht zugeben.« »Sie wird nicht gefragt. Es ist ihr gesagt worden, dass wir die Operation erst um 11 Uhr beginnen.« Denken Sie, dass der arme Graf genesen wird? Ja und nein, wer weiß es. Jetzt erhielt Sternau seinen Kaffee. Er hatte genug gehört. Er trank schleunigst aus, bezahlte und verließ die Stube, ohne mit einem Worte erkennen zu geben, wie sehr er sich für die kurze Unterhaltung interessieren müsse. In gestrecktem Galopp ritt er heim, wo er eine halbe Stunde vor 8 anlangte. Nachdem er sein Maultier dem Nachbar wieder übergeben hatte, holte er seine Instrumente und eilte nach dem Schlosse. Es trieb ihn zu der Parkpforte, an welcher er gestern Abend von der Geliebten Abschied genommen hatte. Jene stand offen und er trat ein. Er wandte sich mit raschen Schritten der Richtung nach dem Schlosse zu, eilte durch einen langen Laubengang und wollte nun einen kleinen, freigelassenen Platz betreten, als er plötzlich in höchster Überraschung halten blieb. Vor ihm stand Contessa Rosa. Sie hatte soeben den Gang betreten wollen. Sein erschrockenes Auge hing an ihr wie an dem Bilde eines entzückenden Traumes, aber sein Herz pochte wie unter einer unglückseligen Erkenntnis. Konnte diese Dame eine Gesellschafterin sein? »Rosetta«, rief er, die Hände halb verlangend, halb abwehrend nach der Herrlichen ausstreckend. »Senor Carlos«, antwortete sie, »wie kommen Sie so früh in den Park?« »Oh mein Gott, träume ich? Ich ahne das Entsetzliche, Senora Donna, Sie sind nicht Rosetta, die Gesellschafterin, sondern...« »Sondern«, fragte sie, »fahren Sie fort, Senor?« »Sie sind Contessa Rosa.« »Ja, ich bin es. Sie haben richtig geraten, Carlos«, erwiderte sie, indem sie ihm beide Hände entgegenstreckte. »Können Sie mir vergeben?« »Vergeben? Oh mein Gott, wie traurig ist das! Ja, nun weiß ich, warum wir scheiden müssen. Warum haben Sie mir das getan? Warum, Donna Rosa?« Sie senkte die Lider und gestand mit zitternder Stimme. »Weil ich Sie liebte und einige Augenblicke glücklich sein wollte. Das ist nun aus. Und umso härter ist die Strafe. Mein Vater, aber ich sehe Ihr Besteck und Sie kommen so früh«, unterbrach sie sich erschrocken. »Hat dies einen Grund?« »Einen Grund?«, fragte er, immer noch halb wie im Traum. »Ach ja, ich vergesse ja das so furchtbar Wichtige. Gräfin, Ihr Vater befindet sich in höchster Gefahr.« Über ihr schönes Antlitz zuckte ein tiefer Schreck. »Mein Vater?«, hauchte sie erbleichend. »Inwiefern?« Er zog die Uhr, warf einen Blick auf dieselbe und antwortete: »Mein Gott, die Zeit ist bereits da. Senora, man wird sogleich die Operation an Ihrem Vater beginnen.« »Jetzt?« »Die wird ja erst um 11 Uhr geschehen.« »Nein, man hat sie getäuscht. Es ist ohne ihr Wissen bestimmt worden, dass der Schnitt um 8 Uhr vorgenommen wird. Ich traf auf meinem Morgenritt den Arzt aus Manresa, von dem ich es erlauschte, ohne mich erkennen zu ergeben. Heilige Madonna, man verfolgt böse Absichten. Sonst würde man mich nicht zu hintergehen versuchen. Kommen Sie, Senor, kommen Sie schnell, wir müssen diese Tat verhüten.« Sie wandte sich und eilte in höchster Aufregung dem Schlosse zu. Er folgte ihr. Als sie den Eingang erreichten, war man gerade beschäftigt, ein Pferd in den Stall zu ziehen. Sternau erkannte es als dasjenige des Arztes aus Manresa, der sich sehr gesputet haben musste, um so schnell in Rotriganda sein zu können. »Eilen Sie, Senora«, meinte der Deutsche. »Die Operateurs sind bereits versammelt. Wir haben nicht die mindeste Zeit zu verlieren.« »Vorwärts, schnell, schnell«, rief die Gräfin, indem sie die Freitreppe emporstieg und dann in einen mit kostbaren Teppichen belegten Korridor einbog, wo vor einer Tür ein Diener stand. »Ist der Graf erwacht?«, fragte sie diesen. »Ja, gnädige Contessa«, lautete die Antwort. »Ist er allein?« »Nein, die Ärzte sind bei ihm.« »Wie lange?« 10 Minuten.« »Ah, so kommen wir vielleicht noch nicht zu spät. Hinein, Senor.« Sie wollte eintreten, doch der Diener trat ihr entgegen und erklärte in einem zwar sehr höflichen, aber doch entschiedenen Tone: »Verzeihung, Contessa, ich habe den strengen Befehl, jedermann bis auf Weiteres den Zutritt zu verweigern.« »Auch mir?« »Besonders Ihnen.« Ihr Gesicht nahm einen zornigen Ausdruck an. Sie warf das Köpfchen mit einer unnachahmlich stolzen Bewegung zurück und frug: »Wer hat Ihnen diesen Befehl erteilt?« »Graf Alfonso, der mit zugegen ist.« »Ah, also dieser, machen Sie Platz.« »Ich darf nicht. Verzeihung, Contessa, ich kann nicht anders, denn ich habe den Befehl...« Er konnte nicht weitersprechen. Denn Sternau fasste ihn beim Arm, schob ihn wortlos, aber mit unwiderstehlicher Gewalt beiseite und öffnete die Tür. Diese führte in das Vorzimmer des Grafen, in welches sie eintraten. Der Diener folgte ihnen, wagte aber kein weiteres Wort des Widerspruchs. Von hier aus ging eine Türe nach dem Empfangszimmer des Schlossherrn. Gräfin Rosa fand dieselbe verschlossen und klopfte infolgedessen daran. Wer ist draußen? Fragte nach Wiederholung des Klopfens endlich eine Stimme, die sie als diejenige des Bruders erkannte. Ich selbst, antwortete sie. Öffne schnell. Du, Rosa? Klang es missmutig und überrascht zurück. Wer hat dich eingelassen?
Ich selbst.
War der Diener nicht auf seinem Posten? Doch, öffne schnell, Alfonso. Ich bitte dich, nach deinem Zimmer zurückzugehen. Die Ärzte haben die Gegenwart anderer streng verboten.
Die meinige lasse ich mir nicht verbieten, wenigstens jetzt nicht. Es ist noch lange nicht 11 Uhr.
Papa hat befohlen, dass die Operation bereits jetzt vorgenommen werde. Und eine solche ist nicht für Damenaugen.
Ich muss noch vorher mit ihm sprechen. Es geht nicht, man beginnt bereits.
Diese letzten Worte hatten nicht mehr den rücksichtsvollen Klang wie die vorhergehenden. Sie hatten einen scharfen, ungeduldig abweisenden Ton, als meine der Bruder die Angelegenheit hiermit beendet zu haben. Dies regte, anstatt abzuschrecken, die Gräfin nur noch mehr auf.
»Alfonso«, rief sie streng, »ich verlange Zutritt,
und den darfst du mir nicht verwehren. Ich habe das Recht und die Pflicht, vorher den Vater zu sprechen.«
»Er wünscht es nicht.
Übrigens habe ich jetzt keine weitere Zeit zu einer Unterhaltung bei verschlossener Tür. Geh fort, denn dein Klopfen ist nutzlos.«
»So öffne ich selbst.«
»Versuch es!«
Diese beiden Worte wurden mit einem hässlichen Lachen gesprochen. Dann hörte man, dass der Sprecher sich entfernte.
»Mein Gott, was soll ich tun?« fragte Rosa ihren Begleiter.
Er lächelte überlegen, zögerte aber zu antworten, da er auf etwas zu horchen schien, was jetzt in den verschlossenen Räumen vor sich ging.
»Gnädige Contessa«, meinte der Diener, indem er in demütiger Haltung näher trat, »ich bin überzeugt, dass man nicht öffnet. Haben Sie die Gnade, dieses Vorzimmer zu verlassen, da...«
»Schweigen Sie!«
unterbrach sie ihn mit einer gebieterischen Handbewegung. Sie hätte dieser Zurechtweisung des Lakaien vielleicht noch einige erregte Worte hinzugefügt, aber Sternau winkte ihr, das Ohr an die Tür zu halten. Sie tat es und hörte, wie aus der Ferne die Stimme ihres Vaters in regelmäßigen Zwischenräumen zählen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
»Was ist das?«
fragte sie noch mehr als vorhin erbleichend.
»Der Graf wird chloroformiert«, antwortete Sternau.
»Sein Zählen soll das Fortschreiten der Betäubung markieren.«
»So wird man wirklich schneiden?«
»Allerdings. Das darf nicht geschehen, das darf nicht geschehen!« rief sie in höchster, in entsetzlichster Angst. »Senior, helfen Sie mir!«
»Geben Sie mir Erlaubnis zur Gewalt?« fragte er.
»Ja, aber handeln Sie sofort!«
Sternau trat an die Tür und erhob den Fuß. Ein lautes Krachen erscholl und der Eingang war frei.
Der starke Mann hatte die feste, hohe Tür mit einem einzigen Fußtritt aus dem Schloss getreten. Jetzt stand er mit der Gräfin im Empfangszimmer des Grafen. Dieses war leer, aber weiterhin ertönten laute Stimmen und der nebenanliegende Raum wurde geöffnet. Graf Alfonso und einer der Ärzte traten ein.
»Was ist das?« rief der Erstere.
»Ich glaube gar, du wagst es, Gewalt anzuwenden.« Er übersah es in seiner zornigen Überraschung, dass Rosa nicht allein vor ihm stand. Wer ihn jetzt so erblickte mit drohend blitzenden Augen und stark angeschwollenen Zornesadern an der niedrigen, aber sehr breiten Stirn, der konnte ihn recht gut auch einer gewaltsamen Tat für fähig halten. Graf Alfonso war nicht etwa ein hässlicher, abscheuerregender Mann, nein, ein jeder einzelne Teil seines Gesichts und ein jeder Zug desselben war im Zustande der Ruhe vielleicht schön zu nennen. Aber diese verschiedenen Einzelheiten gaben keine fesselnde, befriedigende Harmonie. Und jetzt, als der Grimm ihn beherrschte, war der Eindruck, den er machte, nur ein abstoßender zu nennen. Er glich einem jener Satansbilder, bei denen der Meister den Teufel nicht mit Pferdefuß und Hörnern darstellt, sondern das Diabolische dadurch zu erreichen sucht, dass er die an und für sich schönen Züge des bösen Geistes zueinander in Widerspruch erscheinen lässt.
»Wagen?« frug die Gräfin, indem sich ihr schönes Angesicht wieder rötete vor Indignation über den unhöflichen Empfang ihres Bruders.
»Ich glaube, eine Gräfin Rodriganda Sevilla hat zu jeder Zeit das Recht, sich den Zutritt in die Zimmer ihres Vaters zu verschaffen.
Nicht auf meiner Seite liegt das Wagnis, sondern gerade ich selbst bin es, welche Rechenschaft darüber verlangt, dass man es wagt, eine lebensgefährliche Operation an dem Vater ohne mein Wissen vorzunehmen.
Wir haben es so beschlossen und dabei bleibt es. Entferne dich.
Nicht eher, als bis ich den Vater gesehen und gesprochen habe. Wo ist er?«
»Im Nebenzimmer. Dein unvorsichtiges Auftreten kann ihn das Leben kosten. Eine jede Aufregung, selbst die allergeringste, wird von unausbleiblichen Folgen für ihn sein.«
»Ah, wer ist dieser Mensch hier?«
»Es ist Senior Sternau, ein berühmter Arzt, den ich von Paris zu mir gebeten habe, um sein Gutachten über die Krankheit des Vaters zu vernehmen.
Ich erwarte, dass die Anwesenheit auch dir willkommen sein wird.
Der mit eingetretene Arzt zog die kalte Stirn in halb missmutige, halb verächtliche Falten. Der Graf aber brauste auf.
Ein Arzt? Wer hat dir das erlaubt? Die seine Eigenmächtigkeit sondergleichen. Ich hoffe, meinen Willen respektiert zu sehen. Du hast dich augenblicklich zurückzuziehen und diesen Menschen zu entlassen.
Bei dieser beleidigenden Rücksichtslosigkeit nahm das Angesicht der Gräfin die Blässe des Todes an. Und sie musste sich einige Augenblicke der Sammlung gönnen, ehe sie antworten konnte. Dann aber schien ihre herrliche Gestalt zu wachsen. Sie streckte ihren schneeweißen Arm gebieterisch aus und ihre Stimme klang hoheitsvoll, wie diejenige einer Königin, als sie entgegnete:
Vergiss nicht, mit wem du sprichst! Hier hat nur der Graf de Rodriganda zu gebieten. Und wenn er daran verhindert sein sollte, so besitze ich ganz dasselbe Recht wie du, an seiner Stelle zu befehlen. Die Operation wird nicht stattfinden, bevor dieser Senior den Kranken genau untersucht hat. Ich will es so und werde verstehen, diesem Willen Nachdruck zu verschaffen.
Die Züge des jungen Grafen wurden schärfer. Seine Stirnadern schwollen noch mehr an. Und seine Stimme erhielt geradezu einen heiseren Klang, als er die Hand drohend erhoben, hart an sie herantrat und antwortete:
Du willst hier befehlen? Du, ein Mädchen? Pah!
Die Operation findet statt. Und dich werde ich durch die Dienerschaft entfernen lassen, wenn du nicht freiwillig gehst. Und zwar augenblicklich. Ich bin gewohnt, nur das zu tun, was mir beliebt. Das merke dir. Und sich an Sternau wendend, fuhr er diesen an.
Wer hat diese Tür eingetreten?
Ich, antwortete der Gefragte ruhig.
Mit welchem Rechte, Unverschämter?
Mit dem Rechte, welches mir die verehrte Contessa Rodriganda gab. Mein Gehorsam ist also nicht im Mindesten eine Unverschämtheit gewesen. Vielmehr erkläre ich sehr gern, sehr aufrichtig, auch zugleich sehr ernst, dass ich noch 1000 Türen eintreten würde, wenn sie, die Gräfin, es wünschen sollte. Seine hohe, breite Gestalt schien sich bei diesen Worten noch zu vergrößern. Und seine großen, ehrlichen Augen maßen den Grafen mit einem so milden, nachsichtigen Blicke, als habe es der riesige Deutsche mit einem Schulknaben zu tun, mit dem man Lind verfahren müsse. Das aber brachte diesen in noch höheren Grimm. Er wandte sich von der Schwester ab, trat auf Sternau zu und drohte.
Fort, sage ich, oder soll ich sie vom Schlosse hetzen lassen?
Sternau lächelte überlegen. Ich bin auf den Ruf der Gräfin Rodriganda hier erschienen, sagte er sehr gelassen, um den Grafen, ihren Herrn Vater, zu sehen. Das werde ich tun, trotz allen Widerspruchs und trotz aller Hunde, welche man auf mich hetzen möchte. Ich verstehe ebenso gut mit Hunden wie mit Menschen umzugehen und lasse es darauf ankommen, ob man mich zwingen wird, mich gegen beide mit ganz derselben Waffe zu verteidigen.
Elender, brüllte Alfonso, indem er seine Faust wie zum Schlag erhob.
Senor Rodriganda, sind Sie ein Graf?
Sind Sie ein Edelmann?
Die Frage des Deutschen klang plötzlich so voll und scharf aus seiner mächtigen Brust hervor. Und seine Augen schossen dabei einen so unwiderstehlichen Blick auf seinen Gegner, dass dieser unwillkürlich zurückwich. Dann wandte sich Sternau an die Gräfin.
Signora, ich bitte mich, diesem Herrn vorzustellen, welcher jedenfalls ein Kollege von mir ist.
Er deutete dabei mit einem verbindlichen Lächeln auf den spanischen Arzt, welcher sich während des heftiger werdenden Wortwechsels vorsichtig in eine Fensternische zurückgezogen hatte. Die Contessa nickte zustimmend mit dem Kopf und folgte seinem Wunsch mit den Worten: Senor Dr. Carlos Sternau, Oberarzt in der berühmten Klinik des Professors Le Tourbier in Paris, Dr. Francas aus Madrid. Ah, da treten auch die anderen Herren herbei, Dr. Milanos aus Cordova und Dr. Cielli aus Manresa. Wirklich traten jetzt die beiden anderen Ärzte langsam aus dem Nebenzimmer. Herbeigerufen durch den überlauten Wortwechsel und diese ungewöhnliche Störung ihrer Vorbereitungen. Sie verbeugten sich mit bedeutender Kälte vor dem Deutschen, aber der erst anwesende Arzt Dr. Francas aus Madrid wechselte die Farbe. Er war wohl der begabteste und unterrichteteste der drei und kannte jedenfalls den Namen des Professors Le Tourbier in Paris zu gut, um nicht zu wissen, dass er jetzt so ganz unerwartet und plötzlich einen Fachmann vor sich habe, dem vielleicht keiner von ihnen gewachsen sei. Er sah augenscheinlich ein, dass hierin eine ebenso große Gefahr für sie selbst wie für ihr finsteres Unternehmen liege, der man nur durch die strengste und stolzeste Abwehr des Fremden begegnen konnte. Darum erklärte er mit seiner harten, schnarrenden Stimme:
Dieser Senior ist mir unbekannt. Unsere Vorbereitungen sind beendet, wir bedürfen keiner anderen Beihilfe. Wir sind von unserem hohen Patienten beauftragt worden, die Operation an ihm vorzunehmen und wenn ich dieselbe nicht sofort und ohne weitere unberufene Einmischung vornehmen kann, so stehe ich für nichts ein.« »Hörst du«, sagte Graf Alfonso zu seiner Schwester, »entferne dich augenblicklich und befreie uns zugleich von dem Anblick eines Menschen, dem ich nicht erlauben werde, nur eine Minute länger auf Rodriganda zu verweilen.« Sie wollte antworten, aber Sternau winkte ihr zu schweigen. »Bitte, verehrteste Contessa«, sagte er, »gestatten Sie mir das Wort. Es ist meine Gegenwart, um welche es sich handelt, und darum will ich auch derjenige sein, welcher die Antwort gibt. Ich bin Arzt und zugleich Ihr Gast, Contessa, und darum würde es von Seiten Ihres Herrn Bruders die einfachste Höflichkeit und Rücksicht, von Seiten der anderen Herren aber die gewöhnlichste Kollegialität gebieten, Ihren Wünschen Folge zu leisten. Man tut das aber nicht. So stehe ich also hier nicht als ein höflich Bittender, sondern als der Beauftragte und ärztlich Bevollmächtigte der Gräfin Rosa de Rodriganda Sevilla und erkläre Folgendes. Da man eine so hochgefährliche Operation unter so verdächtigen Umständen vorzunehmen beabsichtigt, so habe ich den triftigsten Grund zu glauben, dass man damit eine Absicht verfolge, welche das Licht des Tages und das Auge ehrlicher Zeugen zu scheuen braucht. Darum erhebe ich mein Veto dagegen. Ich erkläre einen jeden, der den Schnitt unternehmen sollte, ehe ich den Patienten gesehen und gesprochen habe, für einen leichtsinnigen oder gar vorbedachten Mörder und werde, falls man darauf besteht, mich mit Gewalt zu entfernen, sofort polizeiliche Unterstützung herbeirufen, welche den Wünschen der Gräfin dann sicher denjenigen Nachdruck geben wird, den man uns jetzt verweigert. Wie ein Fürst, wie ein König stand er vor ihnen, mit hoch erhobenem stolzen Nacken und einem so machtvollen Blicke in seinen Augen, als sei er nicht ein unbekannter Fremder, sondern der Besitzer des Schlosses. Dr. Francas entfärbte sich zum zweiten Male, und zwar noch tiefer als bisher, und die beiden anderen Ärzte senkten ihren Blick unter verlegenem Röten bis zur Erde nieder. Auch der Graf fühlte sich wie von einem Keulenhiebe getroffen, aber er war nicht der Mann, ein bereits begonnenes Spiel wieder aufzugeben. Er versuchte, sich zu beherrschen, zuckte wie mitleidig mit der Achsel und meinte dann, »Ein Wahnsinniger! Bei Gott, er ist nicht nur unverschämt, sondern wahnsinnig! Ich werde ihn den Dienern übergeben, damit sie ihn das Irrenhaus bringen.« Er trat schnell zum Glockenzug und klingelte. »Das wirst du nicht tun«, rief die Gräfin seine Hand erfassend. Aber schon erschallte der laute Klang des Signals durch den Korridor, und da das ungewöhnliche Ereignis die Dienerschaft bereits vorher bis an die Tür des Vorzimmers herbeigezogen hatte, so stand sie jetzt sofort und zahlreich zur Verfügung. »Schafft diesen Menschen fort«, gebot der Graf, »er ist verrückt.« Statt aller Antwort drehte sich Sternau nach dem Domestiken um und schritt auf sie zu. Sie konnten nicht einmal dem bloßen Eindrucke seiner Gestalt in seiner Augen widerstehen. Sie wichen vor ihm zurück bis hinaus auf den Korridor. Als dann er hinter ihnen die Türe verschloss, den Schlüssel zu sich steckte und lächelnd zu den Gegnern zurückkehrte. »Graf, Ihre Leute versagen Ihnen den Gehorsam«, bemerkte er gleichmütig. »Verlangen Sie es nicht anders von einem Fremden, den Sie ohne Grund zu beleidigen trachten. Obgleich er nur in Ihrem eigenen Interesse an dieser Stelle steht und stets gewohnt gewesen ist, selbst von den höchsten und distinguiertesten Herrschaften mit Achtung behandelt zu werden.« »Ich frage Sie, ob Sie mir gehorchen werden«, rief der Angeredete jetzt außer sich. »Geben Sie augenblicklich den Schlüssel heraus.« »Gemach, er gehört einstweilen mir, denn ich bin gegenwärtig Herr der Situation.« »Mensch, ich ohrfeige dich«, schrie Alfonso wütend. Er sprang auf den Arzt zu und erhob die Hand zum Schlag, stieß aber sofort einen grässlichen Schrei des Schmerzes aus. Denn Sternau hatte diese Hand ergriffen und mit einer so fürchterlichen Stärke zusammengepresst, dass die Knochen prasselten und das Blut hervorspritzte. Auf diesen Schrei öffnete sich langsam die Stubentüre und es erschien eine Gestalt, die ganz wohl geeignet war, der Situation einen anderen Stempel aufzudrücken, Achtung und Mitleid zu regen. Der Eintretende war blind. Das sah man auf den ersten Blick, aber seine lichtlosen Augen schienen dennoch das Vermögen zu besitzen, die Umgebung zu beherrschen. Seine lange, jetzt durch Leiden abgemagerte Gestalt war in ein weißes Tuch gehüllt, welches wie ein Grabgewand von den Schultern bis auf den Boden herniederwallte. Sein edel gezeichnetes Angesicht war todesbleich und seine an den Schläfen ergrauten Haare hingen wie gefesselte Schlangen in dichten Strähnen bis in den Nacken hernieder. Es war, als sei ein Geist aus der Gruft gestiegen, um den ruhestörenden Streit der Sterblichen zu bannen. Dieser Mann war der Graf Emanuel de Rodriganda Sevilla. Die Chloroformierung war noch nicht vollendet gewesen. Er hatte das Bewusstsein wiedererlangt und den Streit vernommen. Darum war er, sich fest in das Tuch hüllend, vom Operationstisch herabgeglitten und hier eingetreten. Was gibt es da? Wer redet hier? Warum beginnt man nicht mit dem Werke? Fragte er, indem er seine toten Augen im Halbkreise herumgehen ließ. Rosa eilte auf ihn zu und schlang in überströmender Zärtlichkeit die Arme um ihn. »Mein Vater, mein lieber, teurer Vater«, rief sie, »der heiligen Jungfrau sei Dank, dass man noch nicht begonnen hat. Nun darf man dich nicht töten.«
»Töten? Wer wollte es denn tun, mein Kind? Oh, du wärst gestorben, sicher und gewiss. Ich weiß es, ich ahne es, ich fühle es.«
»Die kindliche Liebe und die Angst sprechen aus dir, meine liebe Tochter. Du hättest uns nicht stören sollen.«
»Recht so, Vater«, rief der junge Graf. »Sie hat uns unterbrochen, und zwar in welch unglaublich auffälliger Weise. Ich will dir nur sagen, dass sie sogar die Türe hat einbrechen lassen. Sage selbst, ob dies einer Prinzessin Rodriganda würdig ist.«
»Hast du dies wirklich getan, mein Kind?« fragte der Graf mit einem milden, ungläubigen Lächeln.
»Ja, ich habe es allerdings getan, Papa«, antwortete sie.
Und dann fuhr sie in edler Aufrichtigkeit fort. »Dein Zustand erfordert die allerhöchste Vorsicht, und dein teures Leben ist mir viel zu kostbar, als dass ich diese Vorsicht versäumen sollte. Du darfst nur von solchen Männern behandelt werden, zu denen ich Vertrauen habe. Ich bemerke aber, dass man sich übereilt und dein Leben nicht mit der nötigen Sorgfalt behandelt. Ich starb fast vor Angst und Sorge. Ich schrieb nach Paris und erbat mir von Professor Letourbier einen Operateur, dem ich dich anvertrauen kann, und nun derselbe heute gekommen ist, wollte man ihn nicht zu dir lassen.
Wirst du dich nun noch wundern, dass ich den Eintritt erzwungen habe?«
Er neigte lächelnd das müde Haupt und sagte, »Meine Ärzte besitzen mein vollständiges Vertrauen. Und wenn man dir die Stunde der Operation verheimlichte, so geschah dies nur, um dir und mir jede schädliche Aufregung zu ersparen. Wo befindet sich der Pariser Arzt?«
»Er steht hier.
Es ist Dr. Carlos Sternau aus Mainz in Deutschland.«
»Hier in diesem Zimmer?«
»Ja«, antwortete jetzt Sternau selbst, »ich bitte um Verzeihung, Graf, dass ich dem Rufe Ihres Kindes Folge leistete. Wenn es sich um das Leben eines Menschen, eines teuren Vaters handelt, kann nie genug geschehen.« Diese Worte wurden mit einer festen Stimme gesprochen, deren Ton den Blinden sympathisch zu berühren schien.
»Haben Sie bereits einmal einer ähnlichen Operation beigewohnt, Senior?« fragte dieser.
»Ja.« Dies war ein einziges, sehr einfaches Wort, aber der Graf erhob den Kopf und sagte, »Senior, Sie haben einen vielsagenden Ton. Sie sprachen da nur eine Silbe, aber ich höre aus derselben, dass Sie bereits sehr vielen Operationen beigewohnt und diese sogar vielleicht geleitet haben. Alle auch haben recht gehört. Ich bin Oberarzt beim Professor Letourbier.«
»Ah, da musste man Vertrauen zu Ihnen haben und durfte Sie nicht zurückweisen. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, Senior. Wollen Sie meinen Zustand einer Prüfung unterwerfen?«
»Ich wünsche sehr, es tun zu dürfen, erlaucht.«
»So treten Sie mit mir ein. Die Herren Ärzte werden uns begleiten, die anderen aber ersuche ich, zurückzubleiben.«
»Halt«, rief da Alfonso. »Vater, ich teile dir mit, dass ich diesem Manne die Tür gewiesen habe. Willst du meinen Befehl dementieren?«
»Mein Sohn, du hast diesen Senior beleidigt und ich bin ihm Genugtuung schuldig.«
»Er hat mir sogar die Hand verwundet«, da fiel Rosa ein. Alfonso schlug nach Senior Sternau und dieser hielt ihm nur die Hand fest, das ist alles.«
Der Graf erschrak förmlich, dann meinte er mit trauriger Miene.
»Ist es möglich, dass ein Graf Rodriganda einen Menschen schlägt, einen Gast seiner Schwester? Das mag Sitte sein bei den Kuhhirten von Mexiko, nicht aber in der Familie eines Granden von Spanien. Mein Sohn, du hast mich sehr betrübt.«
Er kehrte in das andere Zimmer zurück. Sternau folgte ihm nebst den drei Ärzten. Alfonso, welcher zurückbleiben musste, raunte mit knirschenden Zähnen seiner Schwester entgegen.
»Das werde ich dir nicht vergessen. Diesen Kuhhirten sollst du mir bezahlen müssen.«
Er wollte die Gemächer seines Vaters verlassen, musste aber bleiben, da Sternau vergessen hatte, die Schlüssel wieder abzugeben. Er trat an eines der Fenster, Rosa aber nahm in einem der Sessel Platz, ohne den Bruder eines weiteren Blickes zu würdigen. Das Zimmer, in welches der Graf getreten war, zeigte die ganze Vorbereitung, welche zu der Operation nötig gewesen war. Über eine lange Tafel war eine Matratze gebreitet, welche dem Grafen hatte als Lager dienen sollen. Daneben lagen allerlei Instrumente und auf dem Boden standen Gefäße, um die Folgen des Schnittes aufzunehmen. Der Graf wandte sich an Sternau. »Senior, seit mir das Licht meiner Augen geraubt wurde, pflege ich den Menschen nach dem Ton seiner Stimme zu beurteilen. Die Ihrige erweckt mein vollständiges Vertrauen. Bitte untersuchen Sie mich.« Der junge Mann hatte bereits schon viele Patienten behandelt,
Nie aber hatte er mit den Empfindungen, welche ihn jetzt beseelten, vor einem Kranken gestanden. Dieser Mann war der Vater der von ihm so heiß und hoffnungslos Geliebten. Und unwillkürlich drängten sich seine Gefühle in einem lauten und tiefen Atemzug nach oben. Der Graf vernahm denselben und fragte: »Haben Sie Sorge, Senior?« »Nein, erlaucht«, klang die Antwort. »Was Sie hörten, war nicht ein Seufzer der Schwäche, sondern ein Gebet zu Gott, dem Allmächtigen und Allgütigen, dass er es mir gelingen lassen möge, die Erwartungen von Contessa Rosa zu erfüllen. Meine Erfahrung ist reich und meine Hand ist sicher, aber ich erflehe mir auch immer Gottes Segen bei jedem Werke, welches ich unternehme, einem Menschen das verlorene Glück zurückzugeben.« Da streckte ihm der Graf beide Hände entgegen und sagte: »Senor, ich danke Ihnen. Diese Ihre Worte sind ganz imstande, mein Vertrauen zu Ihnen zu verzehnfachen. Wer trotz seiner Geschicklichkeit auch auf den Beistand Gottes rechnet, der wird leisten, was dem menschlichen Können möglich ist. Beginnen Sie.« Sternau erkundigte sich in vielen und eingehenden Fragen nach allem, was das Übel betraf. Dann musste sich der Graf auf der Tafel ausstrecken, um auf das Allersorgfältigste untersucht zu werden. Die Gewandtheit, mit welcher dies geschah, ließ die drei spanischen Ärzte zu der Erkenntnis kommen, dass sie es hier mit einem weit überlegenen Geiste zu tun hatten. Endlich durfte sich der Patient wieder erheben, er frug den Deutschen nach dem Ergebnis der Untersuchung, erhielt aber statt der erwarteten Antwort vorläufig nur die Frage: »Erlaucht, Sie sind blind. Darf ich mir auch in Beziehung hierauf eine Erkundigung gestatten?« »Fragen Sie getrost, Senior.« Auch hier waren eine große Menge von Fragen zu beantworten. Dann brachte Sternau verschiedene Instrumente hervor, mit denen er die Augen beleuchtete, berührte, bewegte und untersuchte. Endlich war er auch damit zu Ende und wandte sich an die Spanier. »Senores, Ihr Kollege Francas aus Madrid hat vorhin erklärt, dass er keine fremde Einmischung dulden werde. Ich muss also auf eine diskrete und kollegialische Konferenz Verzicht leisten und sehe mich gezwungen, meine Überzeugung mit aller Aufrichtigkeit auszusprechen, ohne auf jemanden Rücksicht zu nehmen zu müssen. Erlaucht, auf welche Weise sollte Ihnen der Stein entfernt werden?« »Durch einen operativen Eingriff auf das Mittelfleisch«, antwortete der Gefragte. Sternau erschrak auf das Heftigste. »Das ist nicht möglich, erlaucht. Entweder man hat Sie zu täuschen versucht, oder Sie haben falsch gehört. Aber zu einer Täuschung kann ich allerdings keine Veranlassung erkennen.« »Es ist so, wie ich sagte«, erklärte der Graf. »Fragen Sie diese Senores.« Sternau warf einen Blick auf die Ärzte, von denen nur Francas in trotzigem Ton erklärte: »Wir halten die Rettung allerdings nur durch einen Schnitt in das Mittelfleisch für möglich.« »Aber Senor«, meinte Sternau ganz erregt, »haben Sie den Stein gefühlt? Kennen Sie seine Größe und Lage? Halten Sie den Körper eines Mannes für denjenigen eines Weibes? Mein Gott, ich begreife das nicht. Hier ist ein jeder Schnitt höchst lebensgefährlich, ein Angriff auf das Mittelfleisch aber absolut tödlich. Meine Herren, ich erkläre einen jeden Arzt, der auf diese Weise zum Messer greift, für einen Mörder. Und nicht etwa für einen fahrlässigen Totschläger, sondern für einen Menschen, der mit aller Kaltblütigkeit und Vorüberlegung einen Mord begeht.«
»Senor«, drohte der Madrider Operateur. »Senor«, rief Sternau ihm mit blitzenden Augen zu, »Graf Rotiriganda ist kein Chirurg. Er konnte nicht wissen, was mit ihm vorgenommen werden sollte. Aber ein jeder Anfänger, ein jeder chirurgische Dummkopf wusste, ja musste hier wissen, dass der Patient die Operation unmöglich überleben konnte. Meine Herren, was hat man Ihnen für den Mord an dem Grafen Rotiriganda geboten?«
Die Wirkung dieser Frage war eine fürchterliche. Der Graf sank erschrocken in einen Sessel. Francas aber ergriff eines der Messer, um auf Sternau einzudringen. Die anderen beiden machten Miene, ihn zu unterstützen.
»Bube, Schurke«, brüllte Francas, »du willst uns Mörder nennen?«
»Ja, feige, ehrlose, gedungene Meuchelmörder«, antwortete der Deutsche furchtlos. »Wenigstens einer von euch ist es. Dann aber sind die anderen beiden leichtsinnige Dummköpfe, welche nicht wussten, was sie taten. Legen Sie dies Messer weg, Senor. Ich bin Ihnen überlegen. Wenn ich Sie anzeige und den Fall untersuchen lasse, werden Sie wegen versuchten Totschlages zur Verantwortung gezogen.« Trotz dieser Drohung gelang es Francas, sich zu beherrschen. »Ah«, scharnarrte er voller Hohn, »Sie, ein Fremder, wollen uns drohen? Beim heiligen Petrillo, das ist lächerlich. Dieser Mann spielt Theater, um vielleicht Leibarzt des Grafen zu werden. Aber seine Altessa kennen uns. Unsere Namen sind rein von allem Makel und in der Wissenschaft hoch geachtet. Hören wir doch einmal, wie der Schwärmer den Stein entfernen will.«
»Das sollen Sie hören«, antwortete Sternau gelassen.
»Er ist nur durch Lithotrypsis zu entfernen, und zwar vollständig gefahrlos.«
»Lithotrypsis«, frug der Arzt an Manresa, »was ist das denn? Was soll das sein?«
Sternau horchte erstaunt auf. Dann wendete er sich zu dem Grafen. »Erlaucht,
Hören Sie, welchen Leuten Sie Ihr Leben und das Glück Ihres Kindes anvertrauten? Dieser Mann hat noch nichts von Lithotripsis gehört, von der Zermalmung und Entfernung des Steines durch den Katheterbohrer. Wahrhaftig, ich beginne zu glauben, dass diese Ignoranten ihn nicht aus Vorbedacht, sondern aus Unwissenheit das Leben genommen hätten.
Frankas stieß ein verächtliches Lachen aus und antwortete, Sie irren, Senior. Das Märchen von der Katheterzange kannten wir bereits vor Ihnen. Aber es ist eben nur ein Märchen, an welches nur ein vollständig Unfähiger zu glauben vermag. Mit einem Unfähigen aber streitet man nicht. Der Graf mag entscheiden, wer dieses Zimmer augenblicklich zu verlassen hat. Er oder wir.
Solange ich zu handeln vermag, werde ich mich nur der Entscheidung meines Gewissens fügen, meinte Sternau. Ich bemerkte bereits, dass seine Erlaucht kein Chirurg sind. Vielleicht entscheidet er sich für den Weg, der ihm das Leben kostet, und das werde ich nicht dulden. Selbst wenn ich für meine Überzeugung mein eigenes Leben einsetzen müsste.
Da erhob sich der Graf. Er winkte gebieterisch mit der Hand und sprach, »Senores, es ist hier nicht der Ort zu einem solchen Streit. Sie können sich also entfernen, um später meine Entscheidung zu vernehmen. Ihre Ansichten kenne ich. Ich habe nun auch noch diejenigen von Senior Sternau zu prüfen. Er wird also hier bleiben, um mir dieselben darzustellen. Gehen Sie jetzt. Sie werden das Weitere bald erfahren.«
»Das heißt, wir sind verabschiedet?« grollte Frankas zornig. »Wir sind entlassen? Gut, wir gehen. Aber dieser Fremde wird uns Genugtuung geben und Sie erlaucht, bitten wir, sich vorher sehr wohl zu bedenken, ehe Sie sich entscheiden.«
Sie packten ihre Instrumente zusammen und verließen das Zimmer. Sofort trat Rosa ein. Sie warf sich ungestüm an den Hals des Grafen und jubelte, »Gerettet, mein Vater, ich danke dir!« Er wehrte sie leise von sich ab, doch ohne ganz aus den Armen zu lassen und meinte, »Nicht so sanguinisch, mein Kind, noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Ich habe erst noch die Ansicht von Senior Sternau zu prüfen.«
»Oh, sie wird die einzig Richtige sein,« rief sie, »du darfst ihm all dein Vertrauen schenken.«
Ihre Augen strahlten dem Deutschen so voll und warm entgegen, dass ihm dieser Blick wie ein Sonnenlicht bis in das tiefste Herz drang, und er bat mit bewegter Stimme, »Erlaucht, haben Sie Vertrauen zu mir. Gott weiß es, wie wahr und ehrlich ich es mit Ihnen meine. Verzeihen Sie aber sogleich auch die Härte, mit welcher ich diesen Männern sprach. Ich war vollständig empört über den Leichtsinn, der ihr teures Leben gefährdete. Wäre die Operation wirklich vorgenommen worden, so lebten sie nicht mehr, das schwöre ich Ihnen bei Gott, dem Allwissenden, zu.«
Jetzt öffnete sich die Tür und Graf Alfonso kam hereingestürmt. Er hatte bis jetzt draußen noch mit den Ärzten verhandelt und kam nun voller Ärger und Enttäuschung, um womöglich seinen finsteren Zweck noch zu verfolgen. »Sie gehen? Du jagst sie fort, Vater? Ist das möglich?«
»Ich jagte sie nicht fort, mein Sohn,« antwortete der Graf. »Ich habe sie gebeten, mir Zeit zur Prüfung zu lassen. Ich hoffe, dass deine Entscheidung diese verdienten Männer berücksichtigen wird.«
»Meine Entscheidung wird eine gerechte sein. Für jetzt aber bitte ich, diesen unerquicklichen Gegenstand vollständig fallen zu lassen.«
Alfonso musste gehorchen. Und der Graf wandte sich an seine Tochter. »Denke dir, dieser Senior hat auch meine Augen untersucht.« Sie blickte in schneller, freudiger Überraschung empor. »Wirklich?« frug sie. »Hatten Sie Grund zur Hoffnung? Hielten Sie die Erblindung noch einer Untersuchung wert, Senior?«
»Allerdings, Senora, ich habe ungemein viele Blinde behandelt, und die Übung schärft das Auge, so dass man beinahe auf den ersten Blick ein vollständig hoffnungsloses Auge von einem solchen, welches einer Besserung noch fähig ist, zu unterscheiden vermag.«
»Und was haben Sie hier bemerkt?«
»Dass auch hier die Ärzte Unrecht hatten.«
Sie sprang auf.
Auch der Blinde erhob mit einer freudig überraschenden Bewegung den Kopf, während Graf Alfonso einen giftigen Blick kaum zu verbergen vermochte.
»Wie meinen Sie das?« frug der Graf. »Oh, bitte, sagen Sie es!«
»Erlaucht, hat man Sie für unheilbar erklärt?«
»Allerdings. Und zwar waren es ganz entschiedene Männer der Wissenschaft, welche dieses Urteil fällten.«
»Welches ist das Übel, an dem Sie nach diesem Urteil leiden sollten?«
»Man schrieb die Krankheit dem Staphylon zu, einem dem Weinbergkernchen ähnlichen Geschwür an der Augenhornhaut.«
»Man hatte Unrecht. Ihre Krankheit besteht in dem grauen Stare, in einer allerdings außerordentlich seltenen Verbindung mit derjenigen perlmutterartig glänzenden Trübung der Hornhaut, welche wir Ärzte Leukoma nennen.«
»Und ist dieser Zustand heilbar?« frug der Graf atemlos.
»Noch bis vor kurzem wurde er allerdings für unheilbar gehalten. Mir ist aber die Herstellung mehrerer Patienten bereits geglückt. Ich entfernte das Leukoma mittels fortgesetzter Punktation mit der Starrnadel und operierte dann den darunter befindlichen grauen Star. Wollen Sie sich mir vertrauen, erlaucht, so gebe ich Ihnen mit dem besten Gewissen die Hoffnung, das Licht Ihrer Augen
zwar nicht in seiner ganzen früheren Schärfe und Stärke, aber doch so weit wieder zu gewinnen, dass sie mittels Brille sehen können. Der Graf streckte seine Arme zum Himmel empor und rief, »Oh, mein Gott, wenn dies möglich wäre!« Und Rosa sank vor Entzücken weinend an seine Brust und bat mit Schluchzen, »Vater, vertraue ihm! Es kann dir keiner helfen als nur er allein!« »Ja, ich will deiner Stimme gehorchen. Ich will mich ihm mit allem Vertrauen übergeben, meine Tochter«, entschied der Graf. »Hier, Senor, haben Sie meine Hand. Sie haben Ihr Werk heute so fromm mit Gott angefangen und werden es auch mit Gottes Hilfe vollenden. Alfonso, mein Sohn, willst du dich nicht mit uns freuen?« Der junge Graf versuchte, sein Gesicht zu beherrschen und antwortete, »Ich wäre ganz glücklich, dich wieder gesund und sehend zu wissen, aber bedenke auch, wie leichtsinnig und gefährlich es ist, Hoffnungen zu erwecken, welche dann nicht in Erfüllung gehen. Der Kranke muss sich dann zehnfach unglücklich fühlen.« »Gott wird gnädig sein. Wie lange Zeit wird die Behandlung in Anspruch nehmen, Senor?« »Der Stein ist, da sie erst an den Bohrer gewöhnt werden müssen, unter 2 Wochen nicht zu entfernen«, antwortete Sternau. »Erst dann, wenn sie von dieser Operation vollständig gekräftigt sind und ihr Allgemeinbefinden nichts befürchten lässt, können wir an die Behandlung des Auges gehen, welche allerdings eine bedeutend längere Zeit in Anspruch nehmen wird.« »Aber können Sie so lange hier verweilen, Senor?« »Ich müsste mich von Professor Letourbier für längere Zeit beurlauben oder gar verabschieden lassen.« »Verabschieden Sie sich, ja, verabschieden Sie sich«, bat der Graf, »Sie sollen bei mir eine Heimat finden und reichlich Ersatz für alles, was Sie in Paris verlassen.« »Mein bester Lohn soll das Bewusstsein sein, Ihnen die Gesundheit Ihres Körpers und das Licht Ihrer Augen wiedergebracht zu haben«, erlaucht. »Ich werde also noch heute dem Professor schreiben.« »Tun Sie das, Sie wohnen natürlich bei mir, Senor. Rosa mag Ihnen Ihre Zimmer sogleich anweisen.« »Dazu haben wir ja den Kastellan«, bemerkte Alfonso hämisch. »Ja, richtig«, meinte der Graf. »Ich dachte in meiner Freude nicht daran.« »Auch ich bin Senor Alfonso für seine Erinnerung dankbar«, sagte Sternau stolz, »da es nicht im Mindesten meine Absicht ist, in den hiesigen Verhältnissen um meinetwillen eine Revolution hervorzubringen.« »Und doch hat sie bereits begonnen«, entgegnete der junge Graf wegwerfend. »Unsere Ärzte können diese Wohnung nicht verlassen, weil es ihnen beliebte, den Schlüssel zu sich zu nehmen.« »Ach, wahrhaftig, das habe ich vergessen. Ich werde sofort öffnen.« Er verabschiedete sich von dem Grafen und eilte hinaus, wo er allerdings die 3 Spanier fand, die ihn mit finsteren, hasserfüllten Blicken maßen. »Senor«, raunte ihm Francas zu, »Sie haben den Kampf mit uns begonnen. Wir werden ihn fortsetzen, und zwar so kräftig und so lange, bis Sie unterliegen und um Gnade bitten. Sie werden kein Erbarmen finden.« »Bah!« Nur dieses eine Wort gab er zurück. Dann schob er den Sprecher beiseite und öffnete die Tür. Er selbst schritt voran, um sich direkt nach seiner bisherigen Wohnung zu begeben. Bei seiner späteren Rückkehr nach dem Schlosse fand er dann jedenfalls sein Zimmer bereit. Nur kurze Zeit später saßen in dem Gemache der frommen Schwester Clarissa wieder 3 Männer hinter verschlossenen Türen. Graf Alfonso, Dr. Francas und der Notar Gasparino. Die beiden Ersteren bemühten sich, das außerordentliche Ereignis zu berichten. »Oh, heilige Madonna von Segovia, wie ist das möglich?« rief Schwester Clarissa, als die Erzählung beendet war. »Wir waren so sicher. Wir erwarteten das Gelingen unseres Plans so gewiss, und da kommt dieser fremde Antichrist dazwischen, um uns das gottgefällige Werk vollständig zu verderben.« »Verderben?« frug Alfonso höhnisch. »Wer spricht denn davon? Hier kann es sich doch höchstens um einen kurzen Aufschub handeln.« »Wird es mit dem Bohrer gelingen, Senor?« raunte der Notar zu dem Arzte. »Ganz sicher«, antwortete dieser. »Aber wir werden diesen Dr. Sternau selbst so scharf anbohren, dass er zermalmt wird, ehe er es denkt.« »Und diese Augenoperation?« »Kann auch gelingen, wenn keine verderbliche Entzündung dazu kommt. Ich traue diesem deutschen Riesen alles zu.« »So sorgt man eben dafür, dass eine solche Entzündung eintritt«, bemerkte die fromme Schwester. »Gott hat dem Grafen das Licht der Augen genommen, um ihn zu prüfen. Und es ist eine himmelschreiende Sünde, in diese Prüfung Gottes einzugreifen.« »Ja, wir können dieses tun und jenes und auch noch vieles andere«, sagt der Notar, »aber wir müssen dabei vorsichtig sein. Wir dürfen nichts überstürzen, wir müssen jeden Verdacht vermeiden und außerordentlich vorsichtig sein. Man darf uns so wenig wie möglich beisammen sehen. Und darum müssen wir auch die jetzige Unterredung bald beendigen. So viel steht fest. Der Graf darf nicht wieder gesund, am allerwenigsten aber wieder sehend werden, denn er darf das Gesicht Alfonsos niemals erblicken. Und dieser Deutsche muss unschädlich gemacht werden, er muss sterben oder doch für immer verschwinden.« »Aber wie?« fragte die fromme Dame. »Das lass nur meine Sorge sein. Ich habe da oben in den Bergen eine sehr gute Bekannte. Von dummen Menschen werden sie Räuber genannt. Gegen mich aber sind es die treuesten und ehrlichsten Verbündeten, welche ich mir nur wünschen kann. Ich werde sie recht bald einmal besuchen und dabei anfragen, ob sie geneigt sind, uns von der Gesellschaft dieses Deutschen zu befreien. Derjenige, von welchem hier die Rede war, ruhte unterdessen in seiner kleinen Wohnung von der durchwachten Nacht aus. Und als er am Nachmittag zum Schlosse kam, war Gräfin Rosa die erste, welche ihm begegnete. »Willkommen, Senior«, begrüßte sie ihn. »Mag uns Ihr Eintritt Heil und Segen bringen.« »Zunächst wird er nur Kampf bringen, Senora«, antwortete er. »Das hat mir dieser Dr. Frankas heilig und teuer versprochen.« »Er mag recht haben, Senior«, entgegnete sie mit leuchtenden Augen. »Aber der Kampf, mit welchem wir uns verbinden, wird nicht nur ein Kampf gegen die Falschheit, die Lüge und das Verbrechen, sondern es wird auch ein Kampf um die Liebe sein, welche uns verboten ist. Sie sollen in mir eine treue und tapfere Kameradin finden.«